willkommen zu meiner heutigen Podcast-Folge. Heute habe ich wieder einen sehr tollen Gast bei mir, und zwar Laura Münstermann. Laura ist Sexualpädagogin und wir haben uns tatsächlich über Instagram kennengelernt. Und zwar gibt es dort mittlerweile einfach ein paar wirklich gute sexualpädagogische Accounts von Leuten, die in dem Bereich auch gut ausgebildet sind. Und da haben wir beide uns einfach ja, irgendwie gefunden und angeschrieben und sind seitdem in kollegialem Austausch, was natürlich sehr nützlich und toll für uns beide ist. Und Laura hat auch einen Podcast und jetzt habe ich sie heute mal eingeladen, ob sie nicht mal als Gast bei mir dabei sein möchte. Laura, magst du uns mal erzählen, wer du bist und was du so alles machst?
Ja, danke. Ich bin Laura, zertifizierte Sexualpädagogin seit 2019. Und wie du schon gesagt hast, wir haben uns über Instagram kennengelernt. Und ja, da bin ich auch ganz viel aktiv, poste Sachen. Und ich habe auch einen Podcast, hast du auch schon gesagt. Und das alles gehört so zu meinem Projekt Sexualpädagogisch wertvoll. Und so heißt auch in etwa mein Podcast. Das ist der Sexualpädagogisch wertvolle Podcast. Und ein Videocast, also man kann ihn sich auch auf YouTube angucken, wenn man gerne ein Gesicht dazu sehen möchte. Und ich habe da auch regelmäßig GästInnen zu verschiedenen sexualpädagogischen oder sexualitätsbezogenen Themen. Und ich mache die Arbeit jetzt auch schon ungefähr seit einem Jahr und gebe auch hin und wieder mal Workshops online mit KollegInnen. Genau.
Und was hat dich dazu gebracht, die Sexualpädagogik-Ausbildung zu machen? Beziehungsweise was waren deine Steps, die du davor getan hast?
Boah, ich glaube, da fängt man schon recht früh irgendwie an. Es ist irgendwie so ein, bei mir war es so ein Naturell, würde ich sagen. Es hat so ein bisschen was damit zu tun, dass ich sowieso an dem Thema Sexualität schon sehr interessiert war, wo es alle irgendwie noch so peinlich fanden und eklig, war ich irgendwie so das Kind, das sich dann zum Geburtstag Aufklärungsbücher gewünscht hat. Und die auch dann in meinem Kinderzimmer stehen hatte und ja, irgendwie da auch offen damit umgegangen bin und für mich das auch irgendwie okay war, mich darüber zu informieren. Während andere dann irgendwie, wenn sie mal bei mir waren, mal geluschert haben und mal trotzdem doch irgendwie reingeguckt haben, aber es irgendwie doch unangenehm oder peinlich fanden. Und irgendwie so dieses natürliche Interesse war halt da und ich weiß noch, dass ich auch schon mir sehr, sehr früh irgendwie eine Beziehung gewünscht habe, so ein bisschen dieses Beziehungsleben zu leben, was irgendwie andere in Filmen oder Serien darstellen. Das war für mich schon so etwas, womit ich mich irgendwie viel auseinandergesetzt habe und habe mir auch immer dann eine Beziehung gewünscht. Und ja, es war für mich immer so ein Thema, was mich viel interessiert hat, auch generell dieser gesellschaftliche Kontext. Allerdings wusste ich damals noch gar nicht, dass Sexualpädagogik überhaupt ein Berufsfeld ist. Ich habe erst nach meinem Abi Erziehungswissenschaft studiert, hatte auch Pädagogik als Leistungskurs in der Oberstufe. Und im Rahmen des Erziehungswissenschaftsstudiums habe ich halt den Schwerpunkt Sozialpädagogik gewählt und da gab es dann eine Exkursion bei der Pro Familia. Da fing das so ein bisschen an. Da ging es dann eigentlich in dem Seminar ging es um das Thema Beratung und dann um das Thema Schwangerschaftskonfliktberatung. Und dort haben wir dann halt eine Exkursion bei der Pro Familia gemacht in Münster. Und da kam dann das erste Mal die Ausbildung zur Sexualpädagogin zur Sprache. Und da dachte ich, okay, irgendwie voll spannend, eigentlich voll das spannende Thema. Und da könnte ich mir vielleicht mal vorstellen, eine Weiterbildung zu machen. Weil gerade im sozialpädagogischen Bereich finde ich persönlich, ja, formst du dich vor allem durch die Weiterbildung, die du machst, beziehungsweise qualifizierst du dich oder setzt wirklich auch deinen Schwerpunkt, weil auch Sozialpädagogik ein super breites Feld ist. Und da habe ich dann gesagt, ey, Sexualpädagogik könnte ja was für mich sein, was ich machen kann. Und ich muss sagen, ich war auch in einer sehr privilegierten Situation, dass ich mir das auch leisten konnte, diese Weiterbildung neben meinem Studium zu machen. Und dann habe ich gesagt, hey, das als Weiterbildung, super gerne. Das war so der nächste Step. Da dachte ich erst mal so, ach cool, eine Weiterbildung zu haben in einem Bereich, der dich vielleicht interessieren könnte, ist ja super. Und der Prozess so die ersten 2, 3 Blöcke der Ausbildung, da habe ich wirklich gemerkt, das ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, was mich sehr betrifft. Nicht nur jetzt irgendwie emotional, sondern auch generell, wo ich merke, okay, Sexualität, Sexualpädagogik, das findest du überall und das begegnet dir irgendwie immer wieder. Wo ich dann auch gemerkt habe, irgendwo krass, wie wenig wir wissen, wie viel Halbwissen verbreitet wird, wie groß der Einfluss war, den eben dieses Halbwissen auch auf mein Leben genommen hat und wie entspannter auch meine Jugend gewesen wäre, hätte ich diese Dinge einfach schon vorher gewusst. Und das war dann auch so, wo ich gemerkt habe, wow, das ist einfach etwas, wo ich mich irgendwie, wo ich eine Leidenschaft drin sehe, wo ich mich irgendwie für viele Dinge einsetzen möchte, wo ich irgendwo auch gerne die Person werden möchte, die ich früher als Jugendliche gebraucht habe, um entspannter durchs Leben zu gehen. Ja.
Ja, voll schön. Und ich habe jetzt nebenbei schon die ganze Zeit irgendwie schmunzeln müssen. Ich finde es so lustig. Das zeigt einfach wieder, wie viel man von einem Menschen erfahrt, wenn man einfach mal fragt. Und wie viele Ähnlichkeiten man da auch erkennt. Also ich habe mich jetzt in so viel, was du gesagt hast, wiedererkannt.
Und wie schön.
Hatte das Gefühl, das könnte jetzt echt gerade ich sein, die da spricht. Also ja, voll, voll schön. Und mir ist jetzt auch beim Sprechen aufgefallen, dass du ja genderst beim Reden.
Genau.
Und genau darum soll es eben heute in dieser Podcast-Folge auch gehen.
Ja.
Um Sprache im Alltag und im Speziellen auch um den Bereich Sexualität und Geschlecht, aber nicht nur um dieses Thema. Wie kam es dazu? Also warum interessiert dich genau dieses Thema oder wieso hast du dich mit dem Thema Sprache beschäftigt?
Ehrlich gesagt habe ich das war das irgendwie keine bewusste Entscheidung, sondern so eine beiläufige. Du wirst ja auch, das kannst du ja auch bestätigen, gerade in deiner Arbeit auch damit immer wieder konfrontiert und musst dich ja in gewisser Weise irgendwo zwangsläufig dafür damit beschäftigen. Aber ich finde das auch irgendwo gut, weil man natürlich auch, oder ich und die meisten SexualpädagogInnen, die ich kenne, die haben eben auch einen vielfaltsorientierten oder diversitätsorientierten Ansatz. Also man möchte eben alle mit einschließen, man möchte alle mitdenken. Und natürlich, wenn du öffentlich irgendwas postest, dann kommt immer auf jeden Fall ein Feedback und so auch zu deiner Sprache. Ich merke auch selber so ein bisschen, wie Sprache mein Denken verändert und wie sehr Sprache das eigene Denken beeinflusst. Und ja, das ist so, für mich ist das irgendwo auch so ein Zeichen zu setzen für, ich stehe für Diversität ein. Ich denke alle mit, ich berücksichtige alle, ich möchte alle ansprechen. Und irgendwo auch, ich möchte einen Safe Space schaffen in meinem Podcast und auch auf meiner Instagram-Seite, wo sich alle willkommen fühlen, wo alle sagen, hey, hier werde ich gesehen, hier bin ich irgendwie, ja, zu Hause ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber hier kann ich mich sicher fühlen, wohlfühlen, hier fühle ich mich angesprochen, hier werde ich mitgedacht, ja.
Und ist es dir dann schon mal passiert auch, dass jemand zum Beispiel geschrieben hat oder dir als Rückmeldung gegeben hat, da fühle ich mich jetzt nicht angesprochen oder ich fühle mich ausgeschlossen?
Ja, also das kommt auch vor. Das erste Mal, woran ich mich jetzt so erinnere, ist zum Beispiel das Kürzel LGBTIQ+. Das vermeide ich mittlerweile, weil das auch jetzt, das Plus soll zwar die Vielfalt abbilden, aber ich benutze lieber queer, weil es meines Wissens nach, also wer da besser informiert ist, kann mich gerne korrigieren, meines Wissens nach ein Schirmbegriff ist für alle sexuellen Orientierungen und Geschlechtsidentitäten. Und da wurde ich dann von einer Person angeschrieben, weil ich das I in dem LGBTQ weggelassen habe. Und in einem Titel der Podcast, einer Podcast-Folge hat sie gesagt, ja, es ist schade, dass halt die intergeschlechtlichen Personen nicht auftauchen. Und da habe ich auch gesagt, ja, das tut mir total leid. Natürlich wurdet ihr mitgemeint und auch innerhalb der Podcast-Folge habe ich auch über Intergeschlechtlichkeit aufgeklärt und gesagt, was das ist. Ich habe sie halt nur in der Abkürzung nicht erwähnt. Und da weiß ich auch mittlerweile nicht genau oder im Moment auch nicht so genau, wie ich darüber denken soll, weil auf der einen Seite ist es wichtig, auch alle im Titel mitzubenennen, was eben schwierig ist, weil es halt super viele sexuelle Orientierungen gibt und super viele Geschlechtsidentitäten und es auch viele Diskussionen gibt. Wer fällt zum Beispiel jetzt alles unter zum Beispiel bisexuell? Gehören pansexuelle Personen da noch dazu oder nicht? Und das ist ja auch innerhalb der Communities immer irgendwie ein Diskussionspunkt, obwohl die Mehrheit da zum Beispiel jetzt auch sagt, klar, die gehören dazu, deshalb sagt man bi plus sexuell. mal ein bisschen um abzuschweifen.
Kannst du die Begriffe vielleicht noch ein bisschen genauer erklären? Weil, also das ist öfter so bei meinem Podcast.
Genau.
Dass ja jeder so in seiner eigenen Sprache eben spricht. Ja. Aber ich glaube, dass das wahrscheinlich für viele Zuhörer, Zuhörerinnen Begriffe sind, mit denen sie sich noch nicht so auseinandergesetzt haben.
Das stimmt, da entsteht ganz schnell so eine Betriebsblindheit. Und ich finde das auch spannend, das können wir auch gerne nochmal ansprechen, wie das, also was es für Möglichkeiten und Grenzen eben gibt. Und das ist eben so eine Grenze, dass dadurch, dass man eigene Begriffe benutzt, natürlich auch andere vielleicht wieder ausschließt, die es halt nicht verstehen können oder sich von anderen abgrenzt und die vielleicht dann gar nicht so abholen kann in der Arbeit, weshalb Sprache einfach so ein super interessantes Thema ist. Also Bisexualität meint im Ursprung eigentlich, dass eine Person sich sowohl zu Männern als auch zu Frauen hingezogen fühlt. Da wir natürlich auch weitere Geschlechter als die binären mitdenken wollen, beziehungsweise es gibt eben auch noch den Begriff pansexuell, da heißt es eben, dass auch weitere Geschlechter außer männlich und weiblich inbegriffen sind in der sexuellen Anziehung. Aber natürlich möchten eben auch die sexuelle Community diese Geschlechter auch mitdenken, beziehungsweise das auch gar nicht so binär ausrichten oder so trennen. Weshalb man zum Beispiel bi-plus-sexuell geschaffen hat, dass man sagt, man nimmt, sagt eben bisexuell, aber eben auch das Plus heißt eigentlich, dass alle Sexualitäten mit eingeschlossen werden, die sich auf mehr als ein Geschlecht richten, also sexuelle Anziehung.
Mhm. Okay, genau. Verstehe.
Ja. Es ist halt sehr kompliziert, wenn man da sich das näher anguckt, und dann merkt man halt auch schon, das ist ein super breites Feld und man öffnet da halt auch schon so einige Fässer, und deshalb ist das halt auch wirklich zeitintensiv, auch sich mit diesen Begrifflichkeiten auseinanderzusetzen. Und natürlich kann ich dann auch, ist es auch nachvollziehbar, dass es für Personen auch eben anstrengend ist, sich damit auseinanderzusetzen. Ja.
Ja, das stimmt. Weißt du, wie es im Moment mit gesetzlichen Regelungen auch aussieht? Also ich kenne es halt von Betrieben so, dass es da dann auch Beauftragte gibt, also was das Gendern betrifft, wie eben Berichte zum Beispiel verfasst werden müssen, ob da jetzt gegendert werden muss oder eben nicht. Und dann teilweise auch, ob jetzt das Binnen-I verwendet wird oder dieses Sternchen, also dass es da wirklich Vorgaben gibt, ist aber natürlich nicht überall so.
Ich glaube, gesetzlich ist es nicht vorgegeben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann zu viel Widerspruch kommen würde, weil sich dann viele vermutlich auch bevormundet fühlen würden. Wenn man sich halt auch einfach die Debatte so ein bisschen anguckt, ist das ja auch ein sehr heiß diskutiertes Thema. Und da gibt es auch viele Widerstände und auch viel Unverständnis. Es ist irgendwo auch schon so ein bisschen Eingriff in den Alltag. Also es beeinflusst ja den Alltag. Wenn wir im Büro sitzen und zum Beispiel eine E-Mail verfassen müssen und dann sagt jemand, ja, es ist jetzt die Vorgabe, man muss jetzt immer mit dem Sternchen gendern, und man selber hat es halt nie so gemacht und muss sich das jetzt irgendwie angewöhnen und muss jetzt darauf achten und kann vielleicht selber nicht ganz nachvollziehen, warum, dann empfindet man eben auch so einen Widerstand.
Mir fällt eine Geschichte ein von einer Bekannten, die ich gehört habe. Die arbeitet eben in einem Betrieb, wo das sehr ernst genommen wird mit dem Gendern. Und sie ist tatsächlich auch schon per E-Mail dann mal korrigiert worden, dass eben nicht das Binnen-I verwendet wird, sondern das Sternchen. Also manchmal sind dann schon so Beispiele, die vielleicht ein bisschen too much sind.
Ja, kenne ich auch aus meiner Praxis, beziehungsweise wir hatten ja auch schon so das ein oder andere Gespräch diesbezüglich, und da wünschen sich auch viele, und das kann ich auch nachvollziehen, eine möglichst geschlechtsneutrale Formulierung. Also wenn man mich jetzt persönlich fragen würde, ob es die ideale Form zu gendern geben würde, würde ich sagen, nee, gibt es nicht, weil die geschlechtsneutrale Formulierung zum Beispiel, man kann ja zum Beispiel jetzt statt Bewerber Bewerbende schreiben, aber das ist immer mit einem Verb verknüpft. Also du kannst nur eine geschlechtsneutrale Formulierung verwenden, wenn es mit einem Verb zu tun hat, zum Beispiel Zuhörende beim Podcast zum Beispiel oder Mitarbeitende, aber SchülerInnen oder eben Schüler, Schülerinnen kannst du eben nicht neutral gendern. Das ist halt nicht Schülernde.
Außerdem hast du halt dann immer den Artikel davor auch. Also der Bewerbende kommt morgen oder die Bewerbende kommt morgen.
Ja.
Am Artikel ist es dann doch wieder nicht gegendert.
Das ist richtig. Stimmt. Ja, du hast recht. Genau.
aber das finde ich auch wieder so interessant, wenn man sich die Sprachen genauer anschaut oder die Sprachen analysiert. Im Englisch hat man halt den Artikel the und in Deutsch hast du dann eben der, die, das.
Genau. Und das ist super spannend. Weil im Englischen ist es auch einfacher, das umzusetzen als im Deutschen.
Ich finde es manchmal tatsächlich auch einfacher zu lesen dann im Englischen.
Absolut. Das hat auch einfach viel mit Sprachentwicklung zu tun, auf jeden Fall. Also wie entwickelt sich die Sprache? Und Englisch ist aus meiner Sicht jetzt auch nicht ohne Grund eine Sprache, die wir alle irgendwie sprechen lernen oder beziehungsweise eine der meistgelernten Fremdsprachen, weil sie einfach so leicht zu lernen ist. Und nicht so komplex, auch in der Grammatik und so weiter. Aber da muss ich auch sagen, ich bin halt keine Sprachwissenschaftlerin, aber das ist so das, was ich so auch beobachtet habe. Also es ist wirklich kompliziert auch mit den Gendern und ich persönlich finde, es gibt auch noch nicht so diese einheitliche Lösung, wo man sagen kann, okay, da sind wir noch in einem Entwicklungsprozess und wir sind gerade einfach in so einer Phase, die einfach nicht Umbruchsphase ist, aber so eine Phase ist, wo es halt eben Umbrüche gibt, wo es Veränderungen gibt und wo man sich halt einfach dann dran gewöhnen muss oder wo irgendwie diese Aufgabe darin besteht, sich daran zu gewöhnen oder etwas zu etablieren, vielleicht auch zu überlegen, okay, was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Und ich finde auch ein ganz schönes Beispiel ist eben der Gender-Doppelpunkt, wo ja auch viele sagen, okay, das ist ja quasi die inklusivste Variante, weil der Hintergrund dessen ist, es geht um Screenreader. Screenreader sind für Menschen mit einer Sehbehinderung. Die müssen sich ja zum Beispiel dann Texte vorlesen lassen und der Screenreader liest halt das Sternchen mit. Also zum Beispiel die Lehrer, Sternchen innen, stehen im Lehrerzimmer oder Lehrerinnenzimmer.
Im Lehrer, Sternchen Innenzimmer.
Ja, genau, im Lehrer, Sternchen Innenzimmer. Ja. Während der Doppelpunkt die Pause mitspricht, wie es beim Sternchen die LehrerInnen. Allerdings, wenn man dann tatsächlich mal näher nachguckt oder näher hinschaut und sich mal damit beschäftigt, was eigentlich die, ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, nicht Institutionen, aber so Verbände, Vereine von Sehbehinderten sagen, die sagen, also in der Schweiz sind die ganz deutlich, dass die sagen, der Doppelpunkt ist keine gute Variante, ist keine inklusive Variante, weil eben so ein Doppelpunkt als Interpunktionszeichen gelesen wird und das kann verwirrend sein. Weil der Doppelpunkt wird von Screenreadern oder von manchen, das ist auch nicht einheitlich so gelesen, dass der Satz dann beendet wird. Nach dem Doppelpunkt ist so vorgelesen wird, als wird ein neuer Anfang. Und das kann dann vielleicht auch irritierend sein und den Satz auch missverständlich ausdrücken. Kannst du mir da folgen?
Ja, kann ich schon folgen, ja.
Deshalb gibt es da auch noch nicht so die beste Lösung. Soweit ich weiß, eine von der Institution in Deutschland, mit der Stellungnahme, mit der ich mich jetzt so ein bisschen mehr auseinandergesetzt habe, die hat auch gesagt, wenn möglich, halt geschlechtsneutrale Formulierung und sowohl Sternchen ist nicht das Optimale, aber auch der Doppelpunkt nicht. Aber da merkt man auch schon so, je nachdem, auch welche Institution du dir anschaust, ist das auch wieder so ein bisschen unterschiedlich. Und das ist auch eine interessante Debatte, kann ich euch auch gerne verlinken. Aber ich finde, daran merkt man einfach so schön, dass wir uns einfach noch mitten in einem Prozess befinden und vielleicht auch noch nicht die ideale Art und Weise zu gendern für uns gefunden haben.
Ja, sehr, sehr gerne verlinken. Das finde ich auch sehr interessant mit den Stellungnahmen, dass man sich dann eben auch unterschiedliche Stellungnahmen anschauen kann. Weil ich glaube, gerade wenn du in einem Bereich tätig bist, wo du dann eben öffentlich Dinge publizierst und so wie du erzählt hast, dass dich dann eine Person zum Beispiel angeschrieben hat und gemeint hat, sie findet das schade, dass es nicht beinhaltet war, ist es wahrscheinlich gut, wenn man sich dann auch auf eine Richtlinie berufen kann.
Genau, aber das ist so mein Eindruck, da haben ganz schön viele KollegInnen auch von uns einfach zu kämpfen. Und viele sind auch einfach unsicher und wissen nicht, was ist das Richtige, weil dann haben viele eben auch diesen Doppelpunkt übernommen, weil die gesagt haben, es ist inklusiver, aber dann kommt ja jetzt schon wieder ein Statement, nee, doch nicht. Und dann fragt man sich natürlich auch so, okay, was soll ich jetzt richtig machen? Und ja, da hat jeder auch so nicht eine eigene Auffassung davon, aber man merkt halt schon, es ist einfach ein Prozess, aber ich finde auch irgendwo Also ich habe meine persönliche Linie auf jeden Fall gefunden und ich bin der Meinung, ich kann auch ganz gut begründen, warum ich mich für die Art und Weise zu gendern entschieden habe.
Ja, ich glaube auch, darum geht's.
Ja.
Was mir auf Instagram aufgefallen ist, also eben bei so sexualpädagogischen Accounts, ist, dass dann eben so Formulierungen verwendet werden, wie zum Beispiel Menschen mit Vagina und Menschen mit Penis. Und am Anfang war ich ein bisschen irritiert, weil ich das halt noch nicht kannte. Und mittlerweile bin ich sowas schon gewohnt. Und ich ertappe mich halt dann immer wieder selber, wenn ich was schreibe. Also im Moment bin ich eh nicht so aktiv auf Instagram, aber möchte in Zukunft wieder mehr Inhalte dort rausbringen. Und dass ich mich halt immer wieder dabei ertappe, wie ich einfach überlege, ob ich jetzt so schreiben soll oder so. Und es ist manchmal irgendwie nicht so einfach, finde ich.
Hm. Da bist du mit Sicherheit, also da bist du nicht alleine, das kann ich dir versichern. Gerade dieses Menschen mit Penis und Menschen mit Vagina, vielleicht einfach, um das nochmal zu erklären, hat eben den Hintergrund, dass man geht ja davon aus, jetzt zum Beispiel ein schönes Beispiel ist immer Menstruation, finde ich, um das zu erklären. Wenn man von Menstruation spricht, dann sprechen alle auf einmal irgendwie von Frauen. Und das habe ich früher auch gemacht, das war für mich selbstverständlich. Jede Person, die eine Frau ist, menstruiert. Guckt man sich das aber genauer an, ist es nicht unbedingt der Fall. Es gibt ja auch Frauen, die eben zum Beispiel nicht menstruieren und sind ja trotzdem immer noch weiterhin Frauen. Teilweise je nachdem, entweder weil deren Gebärmutter entnommen wurde, weil sie vielleicht auch aus irgendwelchen gesundheitlichen Gründen keine Menstruation haben. Und natürlich auch Transpersonen beinhaltet eben diese Formulierung, weil also zum Beispiel Transmänner können ja auch eine Vagina haben oder eine Vulva und Vagina haben, wenn sie sich zum Beispiel dagegen entscheiden, eine geschlechtsangleichende Operation zu machen. Und für mich machen auch Genitalien keine Männer oder Frauen aus. Das ist auch immer so spannend, weil du mit deiner Sprache und wie du Wörter verwendest, auch immer eine Haltung transportierst. Und das ist eben dann auch eine trans-inklusive Haltung, beziehungsweise eben auch eine trans-freundliche Haltung. Das klingt auch schon wieder so, ja, wie man merkt, auch die Wortwahl, wie ich sie nenne. Ich möchte natürlich auch so sprechen, ohne dass ich jemanden irgendwie verletze. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, aber dass man halt einfach merkt, okay, Trans-Personen werden mitgedacht und eben diese Haltung, für mich ist es egal, was du zwischen den Beinen hast, wenn du sagst, du bist eine Frau, dann bist du eben eine Frau für mich so. Und dann nehme ich das wahr, nehme das ernst. Und weil es gibt ja auch Bewegungen, die eben sagen, Transfrauen sind keine Frauen. Und das sehe ich anders, absolut. Und deshalb, das steckt halt auch eben hinter diesen Formulierungen einfach Menschen mit Vagina und Menschen mit Penis. Weil bei Menschen mit Penis ist ja auch zum Beispiel so, dass eben Transfrauen auch von einer Vorhautverengung zum Beispiel betroffen sein können. Und deshalb sage ich nicht, Männer sind davon betroffen, oder wenn ich von Vorhautverengung spreche, spreche ich dann nicht von Männern, sondern von Menschen mit einem Penis. Genau.
Also ich werde mich definitiv auch noch mehr damit auch noch auseinandersetzen, weil eben du sagst, also auch wenn man diese Formulierungen verwendet, spricht das dann vielleicht andere wiederum nicht an oder fühlen sich dann andere wieder exkludiert. Zum Beispiel eben, wenn man jetzt sagt, Menschen mit Vagina, vielleicht fühlen sich dann manche Frauen da wieder ausgeschlossen oder auch nicht. Also man weiß es ja nicht.
Kommt.
Also einfach durch die Formulierung.
Manchmal sehe ich das dann auch so ein bisschen, naja, ich weiß nicht, ob man sagen würde, faktisch oder medizinisch, aber Menschen mit Vagina sind halt wirklich die Personen, die eine Vagina besitzen, egal welches Geschlecht sie haben. Und die aber dann trotzdem etwas betrifft, weil es eben dann darum geht, zum Beispiel Menstruation oder, ich weiß nicht, Vaginismus, Endometriose, eben so körperbezogene Themen. Und da nimmt man das Geschlecht dann ja irgendwo auch raus, sondern geht wirklich nur auf diese körperliche Ebene ein, was ich auch einfach gut finde. Weil genau wie du sagst, es ist immer nochmal was Inkludierendes, aber auch was Exkludierendes.
Ja. Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Mir gehen mehrere Gedanken dazu durch den Kopf. Es wirkt auf mich auf jeden Fall sehr komplex und sehr individuell auch. Ich frage mich, ob es nicht vielleicht auch die Diskussion oder die Gespräche im Alltag auch ein bisschen blockiert, wenn eben so viele Regeln oder Präferenzen und Regulationen da sind. Also einerseits ist es ja gut, dass man darüber diskutiert, Andererseits traut man sich dann vielleicht gar nicht mehr nachfragen oder seine eigene Meinung sagen, weil es eben ein heikles Thema ist und man vielleicht schnell irgendjemanden beleidigen oder verletzen könnte, was ja nicht die Absicht ist. Was sind da deine Erfahrungen?
Also ich glaube, das Erste, was ich jetzt erstmal dazu sagen würde, ist, ich würde mir halt einfach von einem wünschen, dass man anerkennt, dass man sich gerade noch in so einem Prozess befindet und dass es einfach passiert, dass mal zum Beispiel das eine Wort nicht gegendert ist oder dass man nicht seine geschlechtergerechte Sprache konsequent durchziehen kann, weil man auch einfach anerkennen muss oder sehen muss, okay, wir sind eigentlich fast alle hauptsächlich mit dem generischen Maskulinum aufgewachsen und das ist einfach in unserer Sprache so drin und es dauert einfach auch, bis man sich da auch wirklich dran gewöhnt und bis man sich umgewöhnt in der Sprache. Und generell, du hast jetzt auch nochmal von Transpersonen gesprochen, richtig? Was man halt gut machen kann, ist zu fragen, mit welchem Pronomen möchtest du angesprochen werden? Und wofür sich auch viele einsetzen, ist, dass man das nicht nur bei Transpersonen macht, sondern eigentlich bei jeder Person, die man spricht. Gutes Beispiel ist, wenn ihr zum Beispiel das nächste Mal in einer Videokonferenz seid, könntet ihr eure Pronomen hinter euren Namen schreiben, der ja immer wieder in der Videokonferenz angezeigt wird und dadurch sichtbar machen, okay, ich möchte mit den und den Pronomen angesprochen werden, auch wenn ihr denkt, okay, ich bin ja aber keine Transperson. Trans bedeutet im Übrigen, haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, ne, was trans bedeutet. Trans stimmt. Ist quasi die Person, die im falschen Körper geboren wurden. Ich glaube, so sagt man das richtig. Und merken,
also sie wünschen sich, dass sie ein anderes Geschlecht haben und nicht das eigene. Also nicht das, mit dem sie geboren worden sind.
Ja, da sprach auch schon wieder sehr, sehr wirkmächtig tatsächlich. Was sich Transpersonen besonders wünschen, ist halt, dass man sagt, dass man nicht sagt, die und die Person möchte ein Mann oder eine Frau sein, weil sie sind es eigentlich schon. Sie befinden sich nur in einem anderen Körper. Darum geht es halt ganz oft bei so einer Geschlechtsdysphorie. Passiert in Medien auch ganz, ganz oft, dass das halt eben falsch wiedergegeben wird. Es gibt so ein schönes Buch, das habe ich selber nicht gelesen, aber ich finde den Titel so gut, weil der erklärt Transgender wirklich sehr, sehr gut. Und zwar ist das Buch von Linus Giese und der Untertitel lautet, wie ich zu dem Mann geworden bin, der ich schon immer war. Also es ist tatsächlich so, die Person wurde im falschen Körper geboren, aber war für sich selber immer schon das Geschlecht, was sie halt empfindet zu sein, so in etwa. Und wir haben jetzt auch von Geschlechtsangleichung gesprochen. Also es gibt die Möglichkeit, eben sich an dem Geschlecht anzugleichen, ja, wie man sich halt fühlt. Und da gibt es zum Beispiel dann eben eine Stimmtherapie, eine Hormontherapie und man kann eben auch Operationen machen, sodass auch die Genitalien angeglichen werden, die Brust vielleicht angenommen wird oder eben eine Brust-OP stattfindet, je nachdem. Und ja, so viel kurz dazu, das ist halt eben der Begriff Trans und es ist, fällt Transpersonen dann leichter, seine Pronomen in die zum Beispiel in hinterher zu schreiben oder zu benennen, fällt es Transpersonen leichter zu sagen, okay, ich möchte mit den und dem Pronomen angesprochen werden.
Also das heißt, das wäre dann in Klammer sie, / ihr.
Genau.
Also wenn man sich als Frau identifiziert.
Genau. Und ja, da weiß man dann in etwa, ne, das ist dann nicht direkt so, ja, welches Geschlecht bist du, was hast du eigentlich zwischen den Beinen, sondern einfach zu fragen, okay, mit welchem Pronomen möchtest du angesprochen werden? Und das ist dann schon mal ein erster Schritt, auch in unserem Denken, dass wir davon ausgehen, das finde ich halt auch so super spannend, dass wir in unserem Denken so ein bisschen uns von der sogenannten Heteronormativität verabschieden. Heteronormativität bedeutet, dass alle Personen cisgeschlechtlich sind, also ne, identifizieren sich eben mit dem Geschlecht, was ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde, und heterosexuell sind. Also Männer stehen auf Frauen, Frauen stehen auf Männer. Dementsprechend gibt es auch nur Frauen und Männer. Und indem wir alle quasi deutlich machen, mit welchem Pronomen wir angesprochen werden wollen, verabschieden wir uns ja quasi dann von dieser Selbstverständlichkeit, dass man Personen ansehen kann, welches Geschlecht sie haben und welche sexuelle Orientierung sie haben. Ist das nachvollziehbar gewesen? Wenn nicht, frag gerne nochmal nach.
Nein, ist nachvollziehbar.
Okay.
Ja. Ist nachvollziehbar. Also ich glaube, ich würde jetzt vielleicht nicht zu einer Person hingehen und sie fragen, mit welchem Pronomen sie angesprochen werden möchte, aber das ist einfach nur meine Präferenz. Aber ich glaube, man kann es dann vielleicht anders, so indirekt ein bisschen lösen, indem man vielleicht, wenn man halt jemanden neu kennenlernt, einfach sagt, ah, und du bist, und dann vervollständigt die Person ja eh. Genau, dass man es halt so irgendwie löst.
Man kann es theoretisch auch umgehen, dass man anstatt Pronomen einfach den Namen immer sagt. Oder man nimmt direkt der, die, dass man das auch immer so sagt, so gefühlt mit dem Sternchen. Ich glaube, es wird auch noch echt dauern, bis das irgendwie gelebte Praxis ist, Leute mit zu fragen, mit welchen Pronomen sie angesprochen werden wollen. Das ist jetzt im Moment auch eher so in der queeren, feministischen Szene fängt es jetzt so langsam an.
Ich fände es auch total interessant, einfach, was Leute, die es betrifft, dazu sagen. Ich würde jetzt noch gerne zu einem anderen Thema übergehen, und zwar Begriffe, die wir einfach im Alltag verwenden oder die sich auch neu ausbilden. Jetzt fällt mir als Beispiel ein der Begriff MILF, also M-I-L-F, der sich aus dem American Pie Film herausgebildet hat. Und ich finde das auch ganz interessant, wie sich manchmal einfach Begriffe herausbilden und dann, was sich daraus eigentlich ergibt oder was das bedeutet, wenn man dann diese Formulierung verwendet. Weil ich frage mich, ob sich vor diesem Begriff Menschen eigentlich auch schon Gedanken darüber gemacht haben, wie attraktiv eine Person, wenn sie Mutter ist, ist oder nicht. Oder ob das jetzt erst gekommen ist, seitdem eben der Begriff MILF rausgekommen ist.
Ja. Gute Frage. Ich denke schon, dass die ganzen Dinge alle irgendwo schon vorher existiert haben, aber sie hatten keinen Namen. Und ich finde, das kann man auch immer ganz gut auf die, theoretisch auch wieder in der queeren Szene gut wiederfinden, wo man sagt, okay, jetzt gibt es ja noch mehr Geschlechtsidentitäten, noch mehr sexuelle Orientierung. Und viele sagen dann auch, ne, machen dann auch eben so Jokes darüber, ja, dann bin ich jetzt auch eine Giraffe, weil ich fühle mich als Giraffe oder ich fühle mich als Baum, aber... Ja, ich gehe davon aus, dass es diese ganzen Sachen wie auch Transgender, dass es das alles schon gab, aber es einfach keine Begriffe dafür gab. Und ich habe auch irgendwo mal gelesen, das ist jetzt nicht die seriöseste Quelle gewesen, also kann man da jetzt nicht so viel Wert drauf legen. Ich habe auch mal gelesen, dass ungefähr 30% der Frauen auch schon Männer attraktiv fanden oder sich schon irgendwie den Wunsch hatten, mit einem Mann sexuell aktiv zu werden, der ihr Vater sein könnte, so vom Altersunterschied her. Und ich denke schon, dass es auch immer mal so diese Vorliebe gegeben hat, vielleicht mit Personen zu schlafen, die irgendwie deutlich älter sind als man selber. Und ich denke schon, dass es alles irgendwie schon gab, aber es gab keine Begriffe dafür. Und teilweise ist es auch nicht schlecht, dass es Begriffe dafür gibt, weil man dann das Gefühl hat, okay, ich bin vielleicht nicht die einzige Person, die das so sieht. Und es gibt, das Kind hat einen Namen.
Was ist da der Begriff? Also mir fällt Sugar Daddy ein, aber das wäre dann für den...
DILF kann man natürlich auch sagen, aber vielleicht auch so... Ich finde auch in der BDSM-Szene vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn es zum Beispiel für Fetische gewisse Namen gibt. Und dann merkt man, also das finde ich als Beispiel auch ganz gut, wenn es zum Beispiel dann für irgendeinen Fetisch einen Namen gibt.
Es klingt jetzt so, als ob es in gewisser Weise auch eine Anerkennung wäre, etwas einen Namen zu geben.
Genau, einerseits ja, natürlich, irgendwo auch schon. Und man weiß, okay, da gibt es noch Leute, die vielleicht eine ähnliche Vorliebe haben wie ich. Meine Sprache macht dann auch irgendwo, bietet dann auch die Möglichkeit zum Austausch. Und wenn es zum Beispiel dann diesen Fetisch gibt, der einen Namen hat, findet man vielleicht auch Personen, die vielleicht eine ähnliche Vorliebe haben, mit der man das eventuell zum Beispiel auch ausleben kann. Also irgendwo ist ja auch nicht schlecht, das zu haben. Natürlich kann man beim MILF direkt auch diskutieren, um da vielleicht auch nochmal drauf zurückzukommen. Ja, was sagt dieser Begriff eigentlich? Natürlich gibt es auch Begriffe, die eben abwertend sind, die auch Menschen verletzen können, die auch etwas mit uns machen. Und da sehen wir auch im Moment ganz viele Debatten, gerade wenn es um das Thema Rassismus geht, wo ich nicht so gerne drauf eingehen möchte, weil ich sagen muss, ich bin dann nicht ausreichend informiert, um da wirklich was Qualifiziertes zu sagen. Aber man merkt halt auch schon, Worte haben auch Macht und können auch was mit Menschen machen. Und das darf man halt auch nicht berücksichtigen. Also es hat immer mehrere Seiten. Das muss man auch immer beachten. Und gerade beim Thema MILF, wie siehst du das denn? Also würdest du sagen, das ist ein wertschätzender Begriff? Wie empfindest du das?
also in dem Film wird sie auch anerkennend dieser Frau gegenüber gemeint, dass sie halt sexuell attraktiv ist, um es jetzt mal schön auszudrücken. Mhm. Aber die Frage ist, ob sie das dann auch, ob sie über das überhaupt definiert werden will. Mhm. Also ich glaube, es ist wahrscheinlich nicht für alle Frauen ein Kompliment. Manche empfinden es wahrscheinlich als Kompliment, andere mhm. würden wahrscheinlich sich aus diesem Begriff überhaupt nichts machen oder es als Beleidigung ansehen.
Ich finde auch, dieser Begriff impliziert so ein bisschen, obwohl du so alt bist, bist du noch heiß. Und dann denkt man sich, okay, dankeschön. Und es ist halt irgendwie auch so dieses Alter mhm. macht unsexy so ein bisschen. Mhm. Ich finde das auch so spannend, weil das halt auch irgendwie sowas, man kann dann auch wieder was Exkludierendes sagen, dass man sagt, oh, trotz meines Alters, hey, bin ich super heiß. Ich bin was Besonderes unter den älteren Personen so in etwa. Aber das ist ja auch wieder so ein, da muss ich wieder an dieses Narrativ denken von wegen, ich bin nicht wie andere Frauen. Und das hat ja auch mhm. schon wieder sowas
Konkurrenz.
Genau, sowas Konkurrenzmäßiges, was ja vielleicht auch schon wieder was nicht sein muss, weil was mhm. ist daran, was ist daran so schlimm oder so schlecht oder so negativ, eine Frau zu sein oder eine Frau zu sein, wie Leute sich das halt eben vorstellen oder die Merkmale einer Frau zu haben. Und das ist ja eben auch irgendwo wieder diese indirekte Abwertung des weiblichen Geschlechtes. Und das ist ja auch wieder so ein ganz großes Thema für sich. Aber da muss ich auch gerade dran denken, dass man ja irgendwo auch in gewisser Weise dieses Älterwerden auch irgendwo mit diesem Begriff MILF abwertet oder eben damit Attribute verbunden sind wie ja, das Nachlassen der sexuellen Attraktivität oder das steckt ja auch zum Beispiel dahinter.
Ja, das stimmt. Naja, es ist, denke ich, auf jeden Fall ein Begriff, der einfach irgendwo bewertend ist.
Mhm. Ja, das können halt ganz, ganz viele Begriffe halt machen. Also sie bewerten ja irgendwas auch mhm. oder haben so einen bewertenden Charakter. Ja.
Aber ich denke, es macht schon Sinn, sich mal darüber Gedanken zu machen oder einfach mal über das Thema zu sprechen. Auch wenn Sprache natürlich im Wandel ist und es da immer wieder Änderungen gibt, das hat man ja auch in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dann manchmal sind diese Begriffe einfach die Begriffe, die verwendet werden. Und das ändert sich dann aber über die Jahre, dass der Begriff dann zum Beispiel nicht mehr verwendet wird und dafür andere Begriffe neu kommen.
Das stimmt, ja.
Na, du hast vorher gesagt, dass Wörter auch Macht haben oder dass Wörter einfach viel auslösen können. Mhm. Und das glaube ich auf jeden Fall auch. Also wenn man sich da einfach mal ein bisschen Gedanken macht, wie spreche ich eigentlich im Alltag? Also ich werde mir da jetzt auch einfach mehr Gedanken drüber machen. Mhm. Welche Begriffe verwende ich eigentlich im Alltag? Und wo kommt das eigentlich her? Welche Einstellungen übermittle ich damit auch anderen Personen? Mhm. Und wo kommt es dann vielleicht auch manchmal zu Missverständnissen? Oft ist es ja auch gar nicht so sehr, was man sagt, sondern wie man es sagt.
Genau. Das ist auf jeden Fall auch sehr spannend. Und vielleicht auch nochmal für die Leute, die vielleicht so ein bisschen im Zweifeln sind, ja, ist denn Gendern wirklich, verändert das wirklich so viel? Macht das wirklich auch so viel mit unserem Denken? Kommt es dann auch wirklich dazu, dass irgendwie mehr Geschlechtergerechtigkeit stattfindet? Und das ist eigentlich auch sehr gut erforscht. In Schweden, meine ich, ist das so, dass da wirklich gute wissenschaftliche Ergebnisse auch erzielt wurden, die nachweisen konnten, dass eben dadurch, dass die Sprache geschlechtergerechter gemacht wurde, ich glaube, da ging es, glaube ich, um geschlechterneutrale Sprache, dass das tatsächlich auch viel zu Geschlechtergerechtigkeit in Schweden selber beigetragen hat. Und da kann ich auch nochmal gucken, dass ich die Studie euch verlinke.
Mhm. Sehr interessant,
genau. Ja. Das mit dem Gendern ist tatsächlich ein großer Prozess und ich muss sagen, ich achte immer auch in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich stark darauf. Weil natürlich ist es doch auch irgendwo so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man sagen kann, anstrengend, aber ich finde, diese Anstrengung ist es auch irgendwo wert, weil man auch was verändern kann. Und was ich auch nochmal spannend fand zum Thema Feedback, ist eigentlich so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, egal wie du es machst, es wird da immer irgendwie, also ich habe auch ganz oft Nachrichten bekommen, dass Leute gesagt haben, hör auf mit dem Gendern, lass das bitte. Das stört mich. Also die gibt es halt auch auf der anderen Seite. Und mir ist es aber trotzdem wichtiger, tatsächlich die Leute zu inkludieren. Und manchmal vergleiche ich das auch so ein bisschen mit Vegetarismus oder mit Veganismus. Ich selber mache es, um anderen Leuten irgendwie vielleicht zu helfen oder vielleicht auch ein gewisses Leiden oder so zu reduzieren. Aber ich schade damit ja niemandem. Also ich tue ja damit niemandem weh, wenn ich gender. Und ich habe auch oft das Gefühl, dass Leute, dadurch, dass ich geschlechtergerechte Sprache nutze, dass die dann glauben, ich möchte, dass sie das jetzt genauso machen. Was aber nicht stimmt. Was halt absoluter Quatsch ist. Und ich finde, das heißt, jeder...
Also das heißt, wenn du dich mit jemandem unterhältst und die Person gendert nicht, dann ist das für dich auch in Ordnung.
Ja. Es ist immer noch besser, als da irgendwie drüber Witze zu machen oder so und dann zu sagen, ich trinke meinen Kaffee innen. Lol.
Ja.
Also es ist okay, wenn Leute das halt selber nicht machen, aber sich da irgendwie so drüber aufzuregen, finde ich, ist halt irgendwie auch so, aus meiner Sicht, ihr könnt gerne mein Mind changen. Aus meiner Sicht ist es ähnlich, als wenn man Vegetarismus kritisiert. Du selber nimmst halt keinen Schaden davon, wenn jemand sich vegetarisch ernährt. Also warum musst du da jetzt irgendwie dich drüber aufregen? Warum triggert dich das so? Das ist, also es gibt ja auch viele Vegetarier, VeganerInnen, die eben auch das einfach machen und jetzt irgendwie nicht andere dazu bekehren wollen, sondern die machen das selber und sagen, es ist okay für mich, wenn du weiterhin Fleisch isst. Aber es macht einen Unterschied, wenn du einfach nichts tust oder das irgendwie weitermachst, als wenn du da irgendwie aktiv gegen was sagst. Also das macht für mich persönlich halt schon einen Unterschied. Und ich kann mir vorstellen, dass es aber auch viele Leute gibt, die sagen, okay, das sehe ich anders. Aber das ist so meine aktuelle Haltung. Stand jetzt, April 2021. Ne, das ist ja auch alles im Wandel. Mhm. Also, ne, und
ja, klar. Ja, mein Takeaway von dieser Session mit dir heute ist, dass es einfach gut ist, sich mal mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Also sich einfach mal Gedanken drüber zu machen. Ohne muss oder soll, dass man jetzt eine bestimmte Form verwenden muss oder soll oder wie auch immer.
Genau.
Sondern ich möchte es eigentlich auch ganz entspannt sehen, dass andere Menschen das machen können, wie sie eben möchten. Und dass ich mich einfach ein bisschen damit beschäftige, mir vielleicht die ein oder andere Empfehlung anschaue, wo es vielleicht auch was Schriftliches gibt und mir einfach so meine Meinung dazu bilde und das dann auch verwende. Und auch wenn es jetzt um Videos zum Beispiel auf Instagram oder woanders geht, also es gibt auch Leute, denen ich folge, die ich wirklich super finde von dem Content, den sie rausbringen und die gendern nicht. Und dann gibt es aber auch Leute, die ich super finde und die gendern schon. Ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass sich jeder seine eigene Meinung dazu bildet.
Ja, und ich finde es auch wichtig, einfach auch sich damit auseinanderzusetzen, warum tun wir das? Weil das fördert auch nochmal das Verständnis, warum ist das wichtig? Warum sollte ich überhaupt gendern? Also, weil klar, wenn du es nicht nachvollziehst und du irgendwie das Gefühl hast, es ist für dich ein größerer Aufwand, dann, also kann ich irgendwo nachvollziehen, dass Leute dann sagen, ich empfinde es als störend, weil sie vielleicht auch nicht verstehen können, warum das jetzt so wichtig ist. Und ja, ich ermutige alle auch dann, dass jeder irgendwie so sein oder ihren Weg findet, der irgendwie für sie ihn gangbar ist und sich da auch einfach mal mit dieser Debatte auseinanderzusetzen. Ich meine, das ist jetzt meine Position und das ist eine von vielen zum Thema geschlechtergerechter Sprache. Und da gibt es eben auch andere, die auch andere Positionen haben, andere Gründe, warum sie so sprechen, wie sie sprechen. Und es ist einfach super, dass du sagst, okay, man muss sich da einfach mal mit auseinandersetzen. Es gibt genug Sachen, wo man sich gut informieren kann auch.
Ja. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Laura.
Ich danke dir.
Das heißt, auf Instagram findet man dich unter sexualpädagogisch wertvoll.
Genau, sexualpädagogisch unterstrich wertvoll. Ihr könnt doch einfach mal sexualpädagogisch wertvoll googeln. Und genau, mein Podcast hört man eigentlich auch überall und den Videocast auf YouTube.
Sehr gut. Hast du eine Website eigentlich auch?
Ich habe auch eine Website auf sexualpädagogisch-wertvoll.de. Ich muss nur sagen, ich muss die vielleicht nochmal ein bisschen updaten, weil da manche Links wohl irgendwie nicht funktionieren. Ich bin aber bisher nicht dazu gekommen. Und für diejenigen, die sich tatsächlich nochmal ein bisschen mehr auch damit beschäftigen wollen, habe ich mich nochmal sehr intensiv mit dem Thema geschlechtergerechte Sprache und Political Correctness mit einer Sprachwissenschaftlerin ausgetauscht. Ist ein bisschen weiter hinten in meinem Podcast, ich glaube Folge 17 oder so. Und da ist es nochmal aus einer sprachwissenschaftlichen Perspektive. Wir gehen nochmal so ein bisschen in diese Kritikpunkte rein. Und das fand ich auch sehr aufschlussreich, auf jeden Fall. Ja.
Sehr, sehr cool. Dankeschön. Bis bald.